Weißt du, normalerweise, wenn wir im Alltag auf einen Knopf drücken, erwarten wir ja eine extrem simple, direkte Aktion. Also du drückst den Lichtschalter, das Licht geht an.
Ja, logisch.
Oder du drückst auf der Fernbedienung die 1 und das erste Programm läuft. Das ist eine absolut lineare Ursache-Wirkungskette, über die wir ja keine Sekunde nachdenken.
Richtig, es ist halt mechanisch, überschaubar und vor allem lokal begrenzt. Die Aktion und die Reaktion passieren genau im selben Raum.
Genau. Aber dann betrittst du die Welt des digitalen Lead-Händels. Du sitzt abends auf der Couch, möchtest zum Beispiel eine neue Wärmepumpe haben. Du füllst online so ein kurzes Formular aus und klickst auf Angebot anfordern. Und in exakt diesem Moment ist dieser Klick eben nicht wie ein Lichtschalter. Er ist eher so, als würdest du einen einzigen Tropfen Wasser in ein gigantisches, naja, unsichtbares und hochkomplexes Röhrensystem fallen lassen.
Oh ja, das ist ein sehr gutes Bild. Ein Röhrensystem, das sich in buchstäblichen Millisekunden komplett neu verschaltet.
Wahnsinn, oder? Und dieses System entscheidet in einem Milliardenmarkt darüber, ob dieser Datensatz pures Gold ist oder absoluter Müll.
Exakt. Es stellt Weichen, öffnet Druckventile, gleicht Kapazitäten ab und entscheidet in Echtzeit, wohin dieser Tropfen fließen muss. Und das alles, bevor die Seite in deinem Browser überhaupt fertig geladen hat.
Das ist wirklich krass.
Es ist die absolute Definition von logistischer Präzisionsarbeit. Wenn wir uns die Architektur solcher Marktplätze ansehen, wird extrem schnell klar, aus potenziell chaotischen Excel-Listen und Datenbanken muss in Bruchteilen einer Sekunde eine perfekte wirtschaftliche Zuordnung werden.
Okay, lass uns das für unsere heutige Analyse mal aufdröseln. Jeder von uns hat ja schon mal so ein Formular ausgefüllt. Vielleicht für eine Solaranlage, eine komplexe Versicherung oder so ein Immobilienmakler.
Genau, das kennt eigentlich jeder.
Und wir neigen dazu zu glauben, dass der wichtigste Faktor in diesem Moment unsere Kaufabsicht ist. Also nach dem Motto, ich will jetzt kaufen, hier ist mein Geld, wer will's haben?
Ja, das ist der klassische Irrtum.
Genau. Wenn man tiefer in die Mechanik dieser Plattformen blickt, stellt man fest, dass das komplett falsch ist. Bevor irgendein Algorithmus sich ansieht, wie valide deine Handynummer ist oder wie hoch dein Budget ausfällt, greift ein viel gnadenloserer Filter. Und das ist schlicht und ergreifend die Geografie.
Absolut. Also in der Branche wird ununterbrochen über Datenqualität philosophiert. Ist die E-Mail-Adresse per Double Opt-in verifiziert? Hat der Kunde wirklich eine hohe Kaufintention oder ist er nur ein sogenannter Window-Shopper?
Ja klar, das sind ja auch wichtige Metriken.
Zweifellos. Aber die fundamentale Wahrheit lautet einfach, ein Lead ist immer nur exakt so viel wert, wie die Person, die ihn am Ende bearbeiten kann, also rein logistisch erreichen kann.
Weißt du, das ist wie ein garantiertes Match auf einer Dating-App, wo wirklich alles stimmt. Ihr teilt denselben Humor, dieselben Lebensziele, die Intention ist zu 100% da,
Aber?
aber die Person lebt auf einem anderen Kontinent. Die Absicht ist grandios, aber die Logistik macht das Match im echten Leben komplett wertlos.
Ein wirklich hervorragender Vergleich. Nehmen wir doch mal ein konkretes industrielles Beispiel aus unseren Quellen. Wir haben einen hochmotivierten Interessenten für eine Wärmepumpe in Kiel.
Okay, Kiel, ganz im Norden.
Richtig. Dieser Datensatz ist für einen Handwerksbetrieb in München schlichtweg wertlos. Da ist es völlig irrelevant, ob die Telefonnummer auf 3 Nachkommastellen genau validiert wurde oder ob der Kunde das Geld bar auf dem Konto liegen hat.
Ja, weil der Münchner Betrieb halt nicht nach Kiel fahren wird. Das ist völlig absurd.
Ganz genau. Und hier beginnt eben das enorme finanzielle Risiko für die Plattformen, die diese Leads handeln.
Ja, weil wenn man sich in die Position desjenigen versetzt, der diese Systeme baut oder betreibt, das ist der Moment, wo die eigene Marge in Rauch aufgeht, oder?
Absolut. Der Münchner Betrieb hat ja Geld für diesen Lead bezahlt. Er bekommt die Daten, sieht die Postleitzahl aus Kiel und was macht er?
Er flippt aus. Er greift zum Hörer oder schreibt eine wütende Mail und fordert sofort eine Gutschrift.
Und das völlig zu Recht. Wenn die geografische Zuweisung nicht perfekt funktioniert, produziert das System unweigerlich Reklamationen. Das verursacht immense Prozesskosten auf Seiten der Plattform.
Weil jede Gutschrift manuell geprüft werden muss, schätze ich.
Genau. Geprüft und freigegeben. Aber was noch viel verheerender ist, der Käufer verliert das Vertrauen in den Marktplatz.
Ja, logisch. Wenn ich als Handwerker dreimal Leads aus einem Gebiet kriege, das ich gar nicht anfahre, dann drehe ich den Geldhahn zu.
Exakt. Dann kaufst du woanders. Der Standort entscheidet also nicht nur über das grundsätzliche Verkaufspotenzial, er ist das absolute Fundament des Geschäftsmodells. Ohne den passenden Standort ist jede andere Datenmetrik quasi Makulatur.
Okay, das leuchtet total ein. Geografie ist also das absolute K.O.-Kriterium. Aber wenn ich mir das jetzt technisch vorstelle, wie ziehen diese Unternehmen eigentlich diese unsichtbaren Grenzen auf der Landkarte? Es sitzt ja niemand da und malt mit einem Stift Kreise auf eine Papierkarte.
Naja, früher vielleicht mal, aber heute nicht mehr. In der Praxis haben sich drei maßgebliche Architekturen etabliert, um diese virtuellen Zäune zu ziehen. Die erste und granularste Ebene ist die Postleitzahl.
Okay.
Damit bildet man reale, verwaltungstechnische und ganz klar definierte Gebiete ab.
Aber Moment mal, wenn ich ein großes Gebiet abdecke, tippe ich doch nicht hunderte oder gar tausende einzelne Postleitzahlen in ein System ein, oder? Das wäre ja ein administrativer Albtraum.
Oh ja, das wär's.
Einmal vertippt und schon landet der Lead für das Millionengeschäft bei der falschen Firma.
Exakt. Deshalb arbeitet man auf Datenbankebene mit sogenannten Präfixen. Anstatt jetzt 40.000 bis 4099 einzeln zu pflegen, definiert man einfach alles, was mit der 4.0 beginnt, gehört zu diesem speziellen Käufer.
Ah, okay. Das ist natürlich clever.
Ja, aus Entwicklersicht ist das extrem elegant, weil es die Datenbankabfragen massiv verschlankt und Fehlerquellen bei der Eingabe reduziert. Du kannst damit Ballungsräume wahnsinnig präzise und skalierbar eingrenzen.
Aber warte mal kurz, Postleitzahlen sind doch historisch gewachsene, statische Gebilde. Die wurden ja mal für die Briefpost optimiert, nicht für moderne Dienstleister.
Das stimmt, ja.
Wenn ich jetzt an einen Elektriker auf dem Land denke, da umfassen manche Postleitzahlen riesige leere Flächen. Wäre es da nicht viel intelligenter, wenn der Elektriker einfach sagt, hey, alles im Umkreis von 30 Kilometern um mein Büro herum gehört mir.
Mhm.
Wir haben doch heute GPS und Geocoding. Warum nutzt man nicht einfach Radien?
Das wird natürlich gemacht. Und das ist tatsächlich die zweite große Methode, der Umkreisradius. Das System nimmt die Adresse des Kunden, wandelt sie per Geocoding in geografische Koordinaten um und prüft dann rein mathematisch, ob dieser Punkt innerhalb des definierten Kreises um das Büro des Handwerkers liegt. Auf den ersten Blick wirkt das viel dynamischer und fairer als so eine starre Postleitzahl.
Okay, ich höre da ein Aber heraus.
Oh ja. Hier lauert nämlich eine der gefährlichsten Fallen der gesamten Branche.
Lass mich raten, die Illusion der Luftlinie?
Ganz genau. Ein mathematischer Radius misst immer nur die exakte, schnurgerade Linie zwischen zwei Koordinaten. Aber kein Handwerker der Welt fährt mit dem Helikopter zum Kunden.
Stimmt. 30 Kilometer Luftlinie bedeuten in der Realität fast nie 30 Kilometer Fahrstrecke. Das ist ja ein enormer wirtschaftlicher Faktor.
Absolut. Wenn du 30 Kilometer über eine gut ausgebaute freie Autobahn fährst, bist du in 20 Minuten dort. Das ist wirtschaftlich rentabel.
Aber jetzt leg diesen exakt selben 30 Kilometer Radius mal über ein Mittelgebirge, oder?
Genau. Oder über einen Fluss, bei dem die nächste Brücke 15 Kilometer weiter südlich liegt. Plötzlich fährst du nicht mehr 20 Minuten, sondern schraubst dich über Landstraßen und Serpentinen.
Du stehst an Fähren und bist anderthalb Stunden unterwegs.
Richtig. Und ein Außendienstler oder Techniker kostet heute leicht 80 bis 100 Euro in der Stunde. Wenn der 2 Stunden im Auto sitzt, nur um einen ersten Kostenvoranschlag zu machen, hat der Betrieb schon Geld verbrannt, bevor überhaupt ein Handschlag getan wurde.
Wow, also ist der Radius extrem tückisch. Er sieht auf dem Monitor des Vertriebsmitarbeiters toll aus, so als perfekter Kreis, aber er ignoriert die Topografie komplett.
Exakt. Die Best Practice in der Architektur solcher Systeme ist deshalb extrem deutlich. Wer mit Radien arbeitet, muss diese radikal konservativ ansetzen.
Das heißt, weniger ist mehr.
Genau. Wenn ein Betrieb glaubt, er kann 50 Kilometer fahren, sollte er den Radius auf 30 Kilometer einstellen, um die sogenannte Windshield Time, also die unproduktive Zeit hinter der Windschutzscheibe, zu minimieren.
Okay, kapiert. Gut, wir haben also die hochpräzisen Postleitzahlenpräfixe und die etwas tückischen Radien. Gibt es noch eine Ebene darüber?
Ja, die gibt es. Das ist die dritte und gröbste Ebene, die Zuordnung über ganze Städte, Landkreise oder sogar direkt auf Bundeslandebene.
Puh, das klingt aber im Vergleich zu den anderen beiden Methoden wie so ein Vorschlagshammer neben einem Skalpell.
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Ich meine, wenn ich ganz Nordrhein-Westfalen auswähle, habe ich da Millionen potenzielle Kunden über eine riesige Fläche verteilt. Das macht doch für einen lokalen Heizungsbauer überhaupt keinen Sinn.
Für den lokalen Heizungsbauer ist das auch die völlig falsche Methode. Solche Makrozuweisungen nutzt man vor allem für zwei Dinge. Erstens für bundesweit operierende Großkonzerne, die ohnehin ein flächendeckendes Netz an Subunternehmern haben.
Ah, okay.
Und zweitens, und das ist für die Plattformarchitektur noch viel wichtiger als Vorfilter oder Sicherheitsnetz.
Wie meinst du das genau?
Wenn du Leads verteilst, willst du im ersten Schritt vielleicht nur prüfen, ist dieser Lead überhaupt in einem Bundesland, in dem wir als Plattform aktiv sind. Und erst wenn das mit Ja beantwortet wird, greift im Hintergrund die feingranulare PLZ-Logik.
Okay, das Bild wird klarer. Wir haben jetzt also unsere virtuellen Zäune auf der Karte gezogen. Wir wissen, wer in welchem Gebiet fischen darf. Aber in einem lukrativen Markt hast du ja selten das Monopol.
Sehr selten, ja.
Was passiert in dem Moment, wo sich zwei dieser virtuellen Zäune überschneiden? Der Kunde klickt auf Senden und plötzlich melden 2, 3 oder 5 Käufer im System. Den will ich haben.
In der Informatik nennt man das Kollision. Und wenn das System jetzt nicht über absolut wasserdichte Entscheidungsregeln verfügt, bricht das Chaos aus.
Das kann ich mir vorstellen.
Entweder entscheidet dann der pure Zufall, was wirtschaftlich völlig unberechenbar ist, oder, und das ist das absolute Worst-Case-Szenario, das System liefert denselben exklusiven Lead an 2 verschiedene Käufer aus.
Oh Gott, ich kann mir genau vorstellen, wie das endet. 2 konkurrierende Handwerker rufen 5 Minuten später exakt denselben Kunden an.
Richtig.
Der Kunde ist völlig genervt. Beide Handwerker fühlen sich von der Plattform betrogen und beide fordern ihr Geld zurück. Das ist halt, ein kompletter Totalschaden für alle Beteiligten.
Genau das. Deshalb braucht die Datenbank strenge Verkehrsregeln. Es muss zwingend definiert sein, in welcher Reihenfolge ein überschneidender Lead angeboten wird.
Weißt du, ich stelle mir diese Softwarelogik immer wie den Türsteher von einem extrem angesagten, exklusiven Club vor.
Okay, schönes Bild.
Ein Gast, unser Lead, kommt an die Tür. Aber der Club hat gnadenlose Regeln, wer rein darf, wer Vorrang hat und wann der Laden einfach voll ist.
Der Türsteher hat keine Zeit nachzudenken. Er braucht absolute Klarheit in seinem Regelwerk.
Das Bild passt perfekt. Und die erste Türsteherregel ist fast immer die sogenannte Priorität. Denk an die VIP-Liste deines Clubs.
Aha, okay.
Jeder Käufer im System erhält eine feste Rangfolge. Ein Premium-Partner, der vielleicht eine monatliche Grundgebühr zahlt oder riesige Volumina abnimmt, bekommt Priorität 1. Ein kleinerer Partner bekommt Priorität 2.
Logisch.
Und wenn der Lead sich überschneidet?
Wenn der Lead im Überschneidungsgebiet von beiden landet, gibt es gar keine Diskussion. Der Algorithmus liefert ihn immer zuerst an Käufer 1 aus.
Der VIP wird also einfach durchgewinkt. Priorität sticht alles andere. Aber was ist, wenn wir ein Netzwerk von komplett gleichgestellten Käufern haben?
Naja, wenn ich ein Franchisegeber bin und sicherstellen muss, dass alle meine Filialen exakt gleich behandelt werden, da kann ich ja niemanden als VIP definieren, sonst gibt es sofort einen Aufstand der Franchise-Nehmer.
Ah, okay. Für genau diesen Fall gibt es das Round-Robin-Verfahren.
Round-Robin?
Genau. Das ist im Grunde eine simple, aber sehr effektive Gleichverteilung reihum. Der erste Lead im Überschneidungsgebiet geht an Filiale A. Der nächste Lead aus diesem Gebiet geht an Filiale B.
Der dritte an C und der vierte fängt wieder bei A an.
Exakt. So stellt der Algorithmus sicher, dass über den Monat hinweg niemand benachteiligt wird und alle ein gleich großes Stück vom Kuchen bekommen.
Ziemlich fair.
Und in den ganz freien, kompetitiven Märkten gibt es wahrscheinlich einfach ein Bidding-System, oder? Also einen echten Marktplatz. Richtig, den sogenannten Ping-Tree. Da wird in Millisekunden eine Auktion abgehalten. Wer in dem Moment, in dem der Lead reinkommt, das höchste Gebot hinterlegt hat, gewinnt den Zuschlag. Das ist reiner algorithmischer Kapitalismus.
Aber warte, da steckt doch ein logischer Fehler drin. Nehmen wir das Prioritätsmodell. Was passiert, wenn 2 Käufer exakt dieselbe Priorität haben und denselben Lead wollen?
Mhm.
Oder beim Bidding-System, was, wenn 2 Käufer auf den Cent genau dasselbe Gebot hinterlegt haben? Der Türsteher explodiert doch, wenn das Regelwerk hier aufhört.
Sehr gut mitgedacht. In der Systemarchitektur braucht es deshalb zwingend einen sogenannten Tiebreaker, also eine Stichwahlregel.
Einen Tiebreaker.
Genau. Wenn die Hauptmetrik, also Priorität oder Preis, unentschieden ist, muss das System auf einen sekundären Faktor zurückgreifen können. Ohne Tiebreaker wirft die Datenbank einen Error oder produziert eben diese gefürchteten Doppelauslieferungen.
Und wie sieht so ein Tiebreaker in der Praxis aus? Was nimmt man da?
Das kann extrem vielfältig sein.
Ein sehr eleganter Tiebreaker ist das noch offene Tageskontingent. Das System fragt, welcher dieser beiden gleichrangigen Käufer hat heute prozentual noch mehr freie Plätze in seinem Limit?
Ah, der mit mehr Luft nach oben kriegt ihn?
Genau. Oder es schaut auf die Historie. Wer von beiden wartet schon länger auf ein Lead? Irgendeine harte, messbare Metrik muss als letzter Schiedsrichter fungieren.
Du hast gerade Limits und Kontingente erwähnt. Das ist ein Punkt, der ja auch extrem wichtig ist. Ohne Kapazitätsgrenzen fällt dieses ganze logistische Kartenhaus doch in sich zusammen, oder?
Absolut. Stell dir vor, ein Handwerker ist im Urlaub, hat sein System aber auf unbegrenzt stehen. Die Leads fließen zu ihm, Hunderte am Tag, er bezahlt sie alle automatisch, aber niemand ruft die Kunden an.
Oh weia.
Ja, die Leads verrotten buchstäblich im Posteingang. Deshalb sind harte Limits pro Tag, pro Woche oder sogar pro Monat essentiell.
Und wahrscheinlich nicht nur Mengenlimits, sondern auch Zeitfenster, oder?
Richtig. Wenn ein Versicherungsmakler ein Callcenter betreibt, das nur werktags zwischen 8 und 18 Uhr besetzt ist, nützt ihm ein Lead, der am Samstag um 23 Uhr reinkommt, überhaupt nichts. Der Kunde erwartet ja oft einen sofortigen Rückruf.
Korrekt.
Das System muss also wissen, Käufer X nimmt Leads nur montags bis freitags zu Bürozeiten. Aber das führt uns direkt zum nächsten Problem.
Welchem?
Wenn der Kunde am Samstag um 23 Uhr auf Angebot anfordern klickt, was passiert dann? Der Lead darf ja für die Plattform nicht einfach verpuffen. Das wäre komplett verbranntes Marketinggeld.
Lass uns genau dafür mal ein komplettes Praxisbeispiel durchspielen. Ich liebe es, wenn diese abstrakte Theorie wirklich greifbar wird.
Gerne.
Stellen wir uns ein reales Szenario vor. Wir haben drei Betriebe, die Photovoltaikanlagen installieren. Wir nehmen sie A, B und C. Betrieb A sitzt in Bielefeld. Er hat sein Gebiet über Postleitzahlen definiert. Sagen wir 33.600 bis 33.739.
Okay.
Er zahlt gut, hat Priorität 1, will aber maximal 15 Leads am Tag, weil seine Vertriebler sonst nicht hinterherkommen.
Okay, das ist ein ganz klassisches Setup. Dann haben wir Betrieb B, der sitzt im benachbarten Paderborn. Er ist etwas hemdsärmeliger an die Sache herangegangen und nutzt einfach einen 25-Kilometer-Radius um sein Büro. Auch er ist ein Premium-Partner mit Priorität 1. Sein Team ist aber kleiner. Er hat also ein hartes Tageslimit von nur 10 Leads.
Und dann haben wir Betrieb C. Der ist völlig anders aufgestellt. Das ist ein überregionaler Großanbieter. Er deckt ganz Nordrhein-Westfalen ab. Er hat vielleicht eine riesige Telefonvertriebsmannschaft und sagt, ich habe kein Tageslimit, ich kaufe alles, was ihr habt, egal wann.
Sehr schön. Und jetzt drücken wir auf Play und schauen uns den Weg eines einzigen Kunden aus Bielefeld in Echtzeit an. Der Kunde klickt auf Senden. In den ersten paar Millisekunden extrahiert das System die Postleitzahl aus dem Datensatz Bielefeld.
Okay.
Es gleicht diese mit der Datenbank ab und sieht, A, Betrieb A, hat genau diese PLZ begucht und besitzt Priorität 1. Der Lead geht also sofort an Betrieb A.
Aber was ist, wenn Betrieb A einen super Tag hatte und diese 15 Leads schon um 14 Uhr voll hat? Sein Limit ist für heute erschöpft. Der Türsteher sagt quasi, sorry, der Club ist voll.
In exakt demselben Bruchteil einer Sekunde schwenkt das System auf die nächste Ebene. Es berechnet blitzschnell die Koordinaten des Kunden und stellt fest, Bielefeld liegt geografisch gerade noch am Rand des 25-Kilometer-Radius von Betrieb B aus Paderborn.
Ah, krass.
Also fragt das System sofort bei Betrieb B an. Dein Radius passt, hast du noch Kapazität in deinem 10-Leads-Limit? Wenn ja, wird der Lead sofort dorthin geroutet.
Aber Betrieb B ist ja ein kleines Team. Was, wenn die ihre 10 Leads auch schon voll haben? Oder der Kunde in Bielefeld wohnt genau in einer Straße, die 26 Kilometer von Paderborn entfernt ist. Dann fällt der Lead ja sowohl bei A als auch bei B durchs Raster.
Und genau hier greift das absolute Sicherheitsnetz. Das System erkennt, dass alle lokalen Prio 1-Käufer entweder ausgebucht sind oder geografisch nicht matchen. Bevor der Lead jetzt vom Server geworfen wird, schlägt die überregionale Zuordnung zu.
Ah.
Der Lead landet automatisch bei Betrieb C, unserem Großanbieter, der ganz Nordrhein-Westfalen als Auffangbecken abdeckt und keine Tageslimits hat.
Wahnsinn! Wenn man sich das so vor Augen führt, ist dieser Fallback-Mechanismus, also dieser Betrieb C, wahrscheinlich der wichtigste finanzielle Rettungsschirm für die Plattform überhaupt, oder?
Absolut. Ohne diesen Fallback würdest du Leads produzieren, für die du im Marketing, etwa über Google oder Facebook-Ads, teuer bezahlt hast, die du aber nicht monetarisieren kannst.
Es ist ein perfekt orchestriertes Ballett der Daten.
Von der präzisen PLZ in Bielefeld über den lokalen Radius in Paderborn bis hin zum landesweiten NRW-Netz, alles innerhalb eines Wimpernschlags.
Genau. Und das für tausende User gleichzeitig.
Aber wenn diese Software so unglaublich intelligent, schnell und logisch aufgebaut ist, warum ist der Alltag im Liedhandel dann trotzdem so oft von Chaos, wütenden Mails und ständigen Reklamationen geprägt? Es klingt doch in der Theorie alles wasserdicht.
Weil Software am Ende des Tages von Menschen konfiguriert wird. Und der menschliche Faktor, sei es Bequemlichkeit, mangelndes Verständnis für die Topografie oder schlichtweg Ego, ist der größte Bug im System.
Ego? Wie meinst du das?
Naja, kein klassischer Fehler sind zum Beispiel simple administrative Lücken in der PLZ-Abdeckung. Ein Betrieb meint, er hätte seine Region abgedeckt, vergisst aber bei der Eingabe eine Handvoll kleinerer Postleitzahlen am Rand der Stadt. Wenn dort ein Kunde anfragt, fällt er ins Nichts, sofern es eben keinen überregionalen Fallback gibt.
Okay, das ist Schlampigkeit oder die Leute vergessen diesen Tea-Breaker, über den wir gesprochen haben, und das System fängt an, bei Überschneidungen Leads zu duplizieren. Aber was ich psychologisch am spannendsten fand in unseren Quellen, ist das Konzept der sogenannten Wunschgebiete.
Oh ja. Die Wunschgebiete sind der Albtraum jedes Account-Managers auf Plattformseite.
Erzähl mal.
Das ist reine menschliche Selbstüberschätzung. Ein Handwerksbetrieb lockt sich ins System ein und beansprucht ein gigantisches Areal auf der Karte. Da heißt es dann vollmundig, wir bedienen ab sofort ganz Süddeutschland. Wir wollen wachsen.
Und in Wahrheit?
In der harten Realität hat dieser Betrieb genau 2 Transporter und 3 Monteure im Außendienst.
Ach, wow. Die Logistik existiert also nur im Kopf des Inhabers.
Exakt. Die Konsequenz ist dramatisch. Das System liefert brav Leads aus dem gesamten süddeutschen Raum an diesem Betrieb. Die Anfragen fluten das Postfach, aber niemand kann hinfahren.
Klar.
Ein Kunde tief im Schwarzwald wird angerufen und es heißt, ja, wir kommen gerne vorbei, in 8 Wochen, wenn wir mal zufällig in der Nähe sind.
Da springt der Kunde doch sofort ab.
Natürlich. Der Lead wird kalt, verliert seinen gesamten Wert und der Betrieb ärgert sich dann und behauptet, dass die Leads angeblich alle schlechte Qualität haben. Dabei war nur ihr eigenes Geo-Setup völlig realitätsfremd.
Also, wenn du als Hörer dieser Analyse in irgendeiner Form mit dem Einkauf oder der Verteilung von digitalen Kundenanfragen zu tun hast, was bedeutet das ganz konkret für dich? Es bedeutet, selbst die teuerste, schnellste Softwarearchitektur der Welt ist völlig nutzlos, wenn menschliche Hybris die Regeln diktieren.
So ist es.
Du kannst im System nicht einfach ein ganzes Bundesland anklicken, wenn du die operative Logistik auf der Straße gar nicht besitzt. Ich nehme alles, ist im Leadhandel keine Strategie, sondern der direkte Weg in die Unwirtschaftlichkeit.
Und genau deshalb ist es branchenweiter Standard, dass diese Gebiete und vor allem die Kapazitätslimits niemals statisch sein dürfen. Du kannst die nicht einmal im Januar einstellen und dann für den Rest des Jahres vergessen.
Wie oft sollte man daran?
Die müssen mindestens einmal pro Quartal kritisch überprüft werden. Was passiert denn, wenn ein Kollege im Vertrieb kündigt? Dann muss das Tageslimit sofort runtergeschraubt werden. Was passiert, wenn der Betrieb 2 neue Transporter kauft? Dann kann der Radius um 10 Kilometer erweitert werden.
Macht Sinn.
Veraltete Limits sind ein massiver, stiller Effizienzkiller, der jeden Monat bares Geld kostet.
Lass uns dieses riesige Themenfeld mal zusammenziehen. Die automatische DSGVO-konforme Zuordnung in Echtzeit ist also das absolute Rückgrat des modernen Leadhandels. Ein wirklich sauberes Geo-Setup kombiniert Postleitzahlen-Präfixe für extrem präzise urbane Grenzen, konservativ berechnete Radien für lokale Umkreise auf dem Land und große Makroregionen als absolutes Sicherheitsnetz für den Fallback.
Genau. Das ist die perfekte Architektur.
Nur durch diese Kombination landet jeder Lead exakt dort, wo er auch logistisch verarbeitet werden kann und nirgendwo sonst.
Und wenn dieses System reibungslos greift, verhindert es Doppelbelieferungen, es minimiert die extrem teuren Fahrzeiten für die Betriebe und es garantiert der Plattform, dass hart verdiente und teuer eingekaufte Datensätze nicht einfach im digitalen Nirvana verrotten, nur weil irgendwo ein lokales Tageslimit erreicht wurde.
Wahnsinn. Wenn du also das nächste Mal abends auf der Couch sitzt, im Internet ein Formular für eine Dienstleistung ausfüllst und auf Angebot anfordern klickst, Denk einfach mal an diese unsichtbare Maschinerie. In diesem winzigen Bruchteil einer Sekunde bist du nicht einfach nur ein Datensatz, der irgendwo passiv in einer E-Mail-Inbox landet.
Definitiv nicht.
Du bist in dem Moment der Mittelpunkt einer hochkomplexen geografischen Echtzeitauktion. Algorithmen checken deine Koordinaten, ziehen unsichtbare Kreise um Handwerksbetriebe in deiner Nähe, prüfen, ob da ein Berg im Weg ist, gleichen in Millisekunden deren aktuelle Tageskontingente ab, werten Prioritäten und Tea-Breaker aus und entscheiden letztendlich, welches Röhrensystem sich für dich öffnet.
Und genau das wirft natürlich eine faszinierende, fast schon philosophische Frage auf, wenn wir mal 5 oder 10 Jahre in die Zukunft blicken.
Oh, was meinst du?
Na, wir haben jetzt ausgiebig beleuchtet, dass Geografie aktuell der unangefochtene Hauptfilter ist. Aber das gilt ja primär für physische Dienstleistungen. Um die Wärmepumpe in Kiel einzubauen, muss ein Mensch mit Werkzeug physisch nach Kiel fahren. Der Standort diktiert alles.
Ja, logisch.
Aber was passiert eigentlich mit dieser milliardenschweren Lead-Industrie, wenn wir uns immer weiter in Richtung rein virtueller Dienstleistungen bewegen?
Oh, das ist ein richtig spannender Gedanke. Du meinst Dienstleistungen, die komplett entkoppelt vom physischen Raum sind.
Genau. Nehmen wir an, du suchst eine hochspezialisierte Softwareberatung, ein psychologisches Online-Coaching oder eine B2B-Agentur für Marketing. Die Dienstleistung wird zu 100% digital erbracht, über Zoom oder Teams.
Da brauche ich kein Auto.
Plötzlich fallen Fahrzeiten, Tankkosten und topografische Radien komplett weg. Der riesige Berg zwischen Anbieter und Kunde existiert schlichtweg nicht mehr. Der Münchner Berater kann den Kieler Kunden genauso gut und kosteneffizient bedienen wie der Flensburger Berater.
Wow, das würde ja bedeuten, dass die gesamte Geologik, über die wir jetzt eine Ewigkeit gesprochen haben, obsolet wird. Worauf routet das System denn dann? Wenn Distanz keine Rolle mehr spielt, explodiert doch der Wettbewerb um jeden einzelnen Lead, weil theoretisch jeder Anbieter auf dem Planeten dafür in Frage kommt.
Und genau da müssen sich die Architekten dieser Systeme völlig neue Filter überlegen. Werden in einer globalisierten, virtuellen Welt ohne physische Distanzen dann plötzlich Zeitzonen die neuen Postleitzahlen des Lead-Handels?
Zeitzonen? Das ist krass.
Ja. Wenn ein Online-Coach in Berlin ein Lead aus New York kauft, ist nicht die Strecke das Problem, sondern die 6 Stunden Zeitverschiebung. Das System muss also plötzlich prüfen, sind die Wach- und Arbeitsphasen dieser beiden Personen überhaupt kompatibel?
Oder, Moment, sprachliche und kulturelle Nuancen. Eine gemeinsame Sprache wird zur neuen Grundvoraussetzung, quasi zum digitalen Bundesland. Und der kulturelle Fit wird der neue Tiebreaker.
Exakt. Wie organisiert sich ein Marktplatz, wenn der bestimmende Faktor Ort seinen Wert komplett verliert? Das zwingt die Branche dazu, Intentionen und Verhaltensdaten doch wieder in den Vordergrund zu rücken, weil der logistische Filter einfach wegfällt.
Das ändert wirklich alles.
Es ist ein massiver Paradigmenwechsel, der gerade erst beginnt. Und etwas, worüber jeder, der in der digitalen Kundengewinnung arbeitet, definitiv sehr intensiv nachdenken sollte.
Absolut. Wenn der Tropfen Wasser nicht mehr durch physische, ortsgebundene Rohre fließen muss, sondern sich völlig frei, ohne Reibungsverlust, im globalen Netz verteilen kann. Das verändert die Spielregeln in der Wirtschaft komplett.
Allerdings.
Bis es aber für das Rückgrat unserer Wirtschaft, also die Handwerker und lokalen Dienstleister, soweit ist, bleibt die Geografie der unangefochtene König. Danke, dass du uns auf dieser tiefgehenden Analyse begleitet hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.